meine Wind und Herrjoch, seit über 300 Jahren. Wir kennen keine Herrjoch, wo wären wir um den Kopf. Bei uns ist keiner der Letzte, bei uns gibt keiner der Erste.
Hallo und herzlich willkommen bei Episode 16 von Ihr dann Ferscht, dem Podcast aus Neuwied. Und ich habe jetzt gerade vor wenigen Sekunden was gelernt und ich hoffe, dass ich es mir gut genug gemerkt habe, denn heute fängt mein Gast an mit der Begrüßung, indem er sagt
Shaolin.
Und ich antworte jetzt mit Da Chu. Habe ich es mir richtig gemerkt?
Sehr gut, wunderbar.
Okay, ja, und das auch dann schon die erste Hinführung. Da dürfte jedem schon halbwegs klar sein, wo wir hier sind. Oder naja, also Shaolin ist, glaube ich, doch schon ein bekannter Begriff. Ich bin heute in Heddesdorf, worüber ich mich schon mal freue, weil ich persönlich doch auch eine relativ enge Beziehung zu diesem Stadtteil habe. Und ich bin in Neuwieds ältester Kung-Fu-Schule, die den Namen hat, und das traue ich mich jetzt nicht.
Genau, das ist die Kung-Fu-Schule Bai Yin Long Neuwied e.V. Den Namen trägt die Kung-Fu-Schule seit etwa 20 Jahren. Früher ganz einfach Kung-Fu-Schule Neuwied.
Ja, und also Bai Yin Long.
Bai Yin, genau. Ja, das hat natürlich auch eine Bedeutung. Ja. Also Long, wir sprechen das eigentlich ein kleines bisschen falsch aus, wäre im Chinesischen eher Lung ausgesprochen, bedeutet Drache. Mhm. Und das ist die Wortkombination Bai Yin, deutet auf ein Silber hin, was so ein bisschen ins Weißliche übergeht, also eine Farbe. Okay. Der silberne Drache.
Ja, und dann, nachdem wir hier schon so mitten reingesprungen sind, darf mein Gast auch sich selbst noch vorstellen. Der Name ist dann leichter auszusprechen.
Ja, schönen guten Tag. Dennis Mohr ist mein Name und ich bin hier heute der Gastgeber als erster Vorsitzender, Cheftrainer und leitender Meister der Kung-Fu-Schule Bai Yin Long hier in Heddesdorf. Ja, wir sind die älteste Kung-Fu-Schule hier, wobei natürlich Alter nicht unbedingt das einzige Kriterium ist, was eine Kung-Fu-Schule ausmacht. Was uns hier auch noch ein bisschen besonders macht, ist, wir sind tatsächlich ein Verein noch. Kampfkunstschulen sind häufig mittlerweile kommerziell organisiert und wir machen das aber seit vielen, vielen Jahren jetzt schon ehrenamtlich. Und die Trainer sind hier engagiert und machen das mit Freude. Und ich mache mittlerweile seit über 25 Jahren meinen Kampfsport hier und lehre fast genauso lang schon.
Ja, oh, das war ja schon beinahe zu viel Information jetzt gleich am Anfang. Da sind ja einige Fragen jetzt schon gleich zum Start beantwortet. Ich steige trotzdem noch mal ein kleines Stückchen weiter vorne ein und fange vielleicht mit einer eigenen Erzählung an. Nämlich, also mein Bezug in die Richtung ist, glaube ich, als erstes entstanden. Ich habe seinerzeit im Raiffeisenring gewohnt. Und da gab es, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob es Freitag oder Samstagabend war, aber da gab es etwas, wo alle Jungs in meinem Alter im Herbst 1975, das musste ich vorhin nachgucken, aber da gab es eine Fernsehserie im deutschen Fernsehen, damals aus 2,5 Programmen bestehend, und die hieß Kung Fu. Und ja, also alle Kids in meinem Alter haben das angeschaut, das war extrem faszinierend. Vielleicht haben es dann doch nicht ganz alle angeschaut, weil manche durften auch nicht, weil es so wahnsinnig brutal war, aus heutiger Sicht kaum nachzuvollziehen. Aber völlig klar, dass diese Art von, ja eben nicht nur Kämpfen, sondern auch mit dem, was da noch hinten dran hängt, mit dem philosophisch-buddhistischen Hintergrund, dass das eine ganz, ganz große Faszination ausübt. Und ich bin ein klein wenig erstaunt, dass es mittlerweile, du sprichst darüber, es war die erste Schule hier, wie viele es mittlerweile gibt. Also ich persönlich habe den Überblick nicht. Weißt du ungefähr, wenn man jetzt wirklich mal nur die Stadt Neuwied gibt? Ich würde mal spontan sagen, 5 sind es mindestens, aber wahrscheinlich verschätze ich mich nach unten.
Ja, tatsächlich verändert sich das ja immer mal hier. Also es gibt Schulen, die machen mal auf und schnell wieder zu. Ich kam mal auf 8 Kung-Fu-Schulen, ja, muss man betonen, weil es gibt ja nicht nur Kung-Fu, es gibt ja noch Taekwondo, es gibt ja noch Judo. Auch der Judo-Verein hat ja eine lange Tradition hier in Neuwied. Und Kung-Fu-Schulen war top, was ich bis jetzt gezählt habe, tatsächlich 8.
Ja, und das ist ja schon eine erstaunliche Menge. Und andererseits, ich glaube zumindest, selbst diejenigen, die solchen Dingen etwas skeptisch gegenüberstehen, werden hoffentlich, wenn sie dieses Gespräch zu Ende gehört haben, da ihre Ansicht etwas revidiert haben. Lass uns mal ein bisschen weiter vorne einsteigen. Ich lasse mir in der Regel von den Gästen vorher so einen kleinen Lebenslauf zusammenstellen, dass ich zumindest grob weiß, mit wem ich es zu tun habe. Ich habe Dennis 2-3 Mal bei Veranstaltungen gesehen, kennengelernt wäre übertrieben. Vielleicht haben wir schon mal ein paar Worte vorher gewechselt, aber das war günstigstenfalls Smalltalk. Und bin kürzlich, wie das heute natürlich so ist, über Postings bei Facebook darauf aufmerksam geworden, dass er ja diese Funktion hier ausübt. Und das war dann auch der Moment, wo ich halt aufmerksam geworden bin. Als du mir dann deinen Lebenslauf geschickt hast, da stand nach dem Aufwachsen hier in Heddesdorf, Segendorf, Niederbieber, da stand dann Zivildienst im DRK-Krankenhaus. Jetzt erinnere ich mich, ich selbst habe auch Zivildienst gemacht, dass man zumindest zu meiner Zeit da auch noch nachweisen musste, dass man ja mit Gewalt nur überhaupt gar nichts am Hut hat. stellt sich dann die Verbindung zum, ich sag jetzt mal Kampfsport, wie stellt die sich her?
Das ist tatsächlich eine verrückte Geschichte und auch gut, dass du das fragst, weil das passt so wunderbar zusammen. Ich habe ja hier in der Kung-Fu-Schule mit 15 Jahren angefangen, ja, und habe mit 16, da war ich fast 17, angefangen bei der Kindergruppe zu assistieren, als Assistenztrainer eben. Und mit 19, 20 habe ich dann mein Abi gemacht und danach stand dann an Bundeswehr oder Zivildienst. Mhm. Jetzt war ich zu dem Zeitpunkt gerade und das war mein großes soziales Engagement, eigentlich hier in der Kung-Fu-Schule Kinder zu trainieren. Ja. Das habe ich geliebt immer und hatte auch so das Gefühl, ja, die hole ich so ein bisschen von der Straße runter, die haben hier Spaß, die haben Freude, finden Freunde. Und dann ist natürlich so 3 Monate Grundwehrdienst etwas, wo ich dann damals auch gesagt habe, erstens war das in meiner Familie nicht so angesehen mit der Bundeswehr, aber der große Grund war tatsächlich, ich wollte diese Kindergruppe weiter trainieren, ich wollte nicht aufhören, weil ich genau wusste, dass wenn ich aufhöre, diese Kindergruppe geschlossen werden muss.
Okay.
Und deswegen habe ich mich für den Zivildienst entschieden. Natürlich muss man dann die Begründung ein bisschen schönen. Aber es ist hoffentlich mittlerweile verjährt.
wobei ja inzwischen der Bedarf an Menschen, die sich in der Bundeswehr engagieren, wieder ganz groß geworden ist. Also von daher, wenn jetzt der Falsche zuhört und auch noch deine sonstigen Qualifikationen kennt, vielleicht passiert da im Nachhinein dann doch noch was. Aber ich glaube, wir beide sind aus dem Alter raus, wo da wirklich ein Interesse besteht, uns noch zu rekrutieren. Zumindest in der gegenwärtigen Situation.
Sollte so sein, ja.
Aber Argumentationsschwierigkeiten gab es in dem Fall nicht, weil zumindest im Lebenslauf steht ja dann auch doch irgendwo drin. Also ist ja nachvollziehbar, dieses Engagement, was du hier gemacht hast. Und da kam niemand und sagte, hören Sie mal, wer hier so eine Kloppersportart macht, kann ja wohl kaum Gewalt komplett ablehnen.
Tatsächlich ist es ja so, dass Kampf, Kunst und Gewalt befürworten ja zwei komplett verschiedene Dinge sind. Weil natürlich gibt es viele, auch gerade jetzt in den 70er, 80er Jahren, die natürlich prügeln lernen wollten und dafür in die Kickbox-Studios etc. gegangen sind. Dann gab es aber ganz, ganz viele Menschen, da gehöre ich dann tendenziell eher so dazu. Ich mochte diese Karate-Kit. Also ich habe mich immer identifizieren können mit diesen alten, weisen Lehrern und natürlich auch mit denen, die vielleicht nicht von Anfang an so stark sind. Und es hat mich auch interessiert, mich verteidigen zu können, auch unter dem Motto, damit ich mich nicht verteidigen muss.
Ja.
Ja. Weil das lernt man mit der Zeit auch eben Gefahrensituationen aus dem Weg zu gehen. Vielleicht aber auch jemanden, der angreifen wollen würde, einschüchtern zu können, ohne dass dann was passiert. Von daher war mit der Kampfkunst immer auch verbunden der Wunsch nach in Ruhe gelassen werden.
Ja. Und jetzt mal ein bisschen ab von dem Weg, den das Gespräch so insgesamt nehmen würde, wo du es gerade ansprichst. Bist du denn schon mal in eine Situation geraten, wo du dieses, ich nenne es jetzt mal Standing, hast nutzen können, wo du eine Situation hast ausweichen können oder wo es dir gelungen ist, dafür zu sorgen, dass da, wo was hätte passieren können, tatsächlich nichts passiert?
Ja, also es gibt ja schon allein in der Jugend hat man ja immer wieder solche Situationen, wo es dann gefährlich wird. Ich bin natürlich mit Anfang 20 auch viel in der Disco unterwegs gewesen und natürlich wird man da mal angepöbelt. Aber tatsächlich habe ich viel gut die Möglichkeit auch genutzt, dann eben das nicht eskalieren zu lassen. Teilweise durch Körpersprache, Ausstrahlung eben auch kein Angriffsopfer zu sein. Aber auf der anderen Seite eben auch nicht sofort zuzuschlagen, nur weil es gerade droht zu eskalieren, sondern eben auch sich entsprechend verhalten zu können, dass es nicht eskaliert. Da würde ich schon sagen, das war damals schon viel. Also viel ist übertrieben, aber es kam schon vor. Und auch so, dass wenn mich jemand geschubst hat oder mich schubsen wollte, auch gemerkt hat, dass ich vielleicht nicht so ein einfacher Gegner bin. Und ja, dann war das auch relativ schnell vorbei. Gott sei Dank, aber nie in eine lebensbedrohliche Situation bekommen, wo ich mein Leben hätte verteidigen müssen.
Ja.
Da bin ich sehr froh drum.
Ja. Lass uns noch mal ein bisschen einsteigen. Ich war tatsächlich ein klein wenig verblüfft. Ich habe es vorhin geschildert. Ich habe eben wahrgenommen, dass du hier diese Schule leitest. Bin dann bei einem Spaziergang hier durch Heddesdorf mal ein bisschen um die Häuser gestrichen und habe dann geguckt. Und es ist ja jetzt nicht ein Ort, der so ganz offensichtlich da ist. Es führen auch nicht, wer weiß, wie viele Schilder dahin. Man muss so ein bisschen um die Ecken rum und dann sieht man da plötzlich den Eingangsbereich. Und schon der signalisiert, dass hier Tradition gelebt wird und dass hier etwas passiert, wo das ernst genommen wird. Kannst du ein bisschen was dazu erzählen, wie diese Schule überhaupt entstanden ist?
Ja, das war 1982. Der ist 1993 verstorben, der Gründer dieser Schule, Fred Nowak. Der hat es gegründet hier, hat ursprünglich die Kampfkunst in Mönchengladbach gelernt, bei Leuten, die ich auch noch kennengelernt habe, wovon aber mittlerweile auch viele schon verstorben sind. Der Großmeister Friedrich Nowak, der ist leider im Alter von 50 Jahren schon verstorben. Und der hat das eröffnet damals als Privatschule mit dem Wunsch, Kampfkunst nach Neuwied zu bringen, war damals auch der Erste und es kam dann später erst so 88, wurde es ins Vereinsregister eingetragen und mit dem Tod von Friedrich Nowak 93 kam dann eine neue Ära, wo dann der Meisterschüler übernommen hat und kurz danach, 1994, habe ich dann noch angefangen und ja, seitdem bin ich aktiv, immer aktiv gewesen und mittlerweile leite ich den Laden hier.
Ja, jetzt gehört zum Leiten, gehören ja verschiedene Fähigkeiten. Also zum einen denke ich, dass es auf jeden Fall ganz gut tut in dem, ich finde es immer ganz schwierig, da die richtigen Begriffe zu wählen. Deshalb warte ich da immer einen Moment ab. Aber wenn ich jetzt Sport sage, dann in dem Wissen, dass es deutlich mehr ist als Sport, aber so einen ganz passenden Begriff gibt es, glaube ich, in der deutschen Sprache nicht. Oder würde dir einer einfallen, der dir lieber ist?
Ja, also es ist so, wir sprechen tatsächlich von Kampfkunst, wobei man auch nicht verschweigen sollte, dass es sich hier auch um einen Sport handelt. Ja? Wir machen körperliche Betätigung, es geht ums Fithalten definitiv. Wir benutzen aber gerne den Begriff Kampfkunst, weil wir es eben nicht nur als Sport machen. Sport bedeutet für mich nämlich Wettkampf.
Ja.
Das heißt, ich fahre auf Turniere, ich versuche Pokale zu gewinnen, wie beim Kickboxen zum Beispiel. Kickboxen eindeutiger Kampfsport, weil es eben um den Wettkampf gegeneinander geht, was hier bei uns nicht im Fokus steht. Bei uns ist es tatsächlich so, dass wir das eher so als eine Art Kampfkunststudium betrachten. Mhm. Je mehr es zu lernen gibt, desto besser in die Tiefe, in die Materie gehen. Und das widerspricht häufig dann auch diesem Wettkampfgedanken tatsächlich. Es gibt einige Schulen, die haben sich hier in Neuwied auf Straßenkampf spezialisiert, was völlig in Ordnung ist, nicht besser oder schlechter. Das ist immer die Frage, was man machen will. Und es gibt Schulen, die haben sich auf Wettkampfsituationen spezialisiert. Die wollen Pokale gewinnen, was auch nicht besser oder schlechter ist. Aber es ist eben anders als das, was wir machen. Wir machen das aus Hobby heraus, aus Kulturpflege heraus. Wir wollen Wissen ansammeln und pflegen und einfach in dem, was wir tun, Spaß haben und immer besser werden.
Ja, und die Voraussetzung, um so eine Schule zu leiten, ist aber ja dann schon, dass man zu denjenigen gehört, die es vor Ort am weitesten in dieser Kunst gebracht haben. Denn als Lehrer muss man vielleicht nicht immer und in jedem Zusammenhang besser sein, aber wenn man deutlich schlechter ist als die, denen man was beibringt, dann ist es schwierig. Wie ist es im Kung-Fu mit mit Graduierungen. Was für Abzeichen, was für Signale nach außen gibt es da? Und vielleicht kannst du auch gleich da ein bisschen was zu erklären, was für Hintergründe es dafür gibt.
Gerne. Wir haben hier tatsächlich in unserem Kung-Fu-Stil, das ist historisch gewachsen, weil unser Kung-Fu-Stil auch einer der ersten war, die in Deutschland gelehrt wurden. Das hat nichts mit Original zu tun oder sowas, einfach einer der ersten, die hier in Deutschland gelehrt wurden. Und die Kampfkunst, die Kampfsportwelt in Deutschland war damals japanisch, also Karate, Judo, die Geschichten, die waren weiter verbreitet, wesentlich weiter als damals Kung-Fu hier in Deutschland. Und deswegen hat man A, die Sprache übernommen bei uns und B, die Graduierung auch aus dem Karate übernommen, damit man in der Kampfkunstwelt auch miteinander, sage ich mal, eine gleiche Sprache gesprochen hat. Es hatte auch was damit zu tun, dass unser Stilgründer, der das nach Deutschland gebracht hat, der hat vorher auch japanische Systeme gelernt und hat in den Niederlanden gewohnt und da eben auch in der japanischen Kampfkunstwelt sich zu Hause gefunden. Dadurch haben wir die Systeme, das System der Graduierung, wie es im Judo und Karate üblich ist, also weiß, gelb, orange, grün, blau, braun. Und dann kommen die Schwarzgurte, 1. bis 5. Dan nennt man dann. Im Japanischen ist der Meistergrad, im Chinesischen sagt man Tuan. Wir haben Dan übernommen, weitestgehend, also wir benutzen beides, aber wir haben Dan weitestgehend übernommen, weil das die Kampfkunstwelt eben versteht. Bedeutet eigentlich nur Meistergrad. Danach kommen Großmeistergrade, 6., 7., 8. ist der weiß-rote Gurt und der 9. und 10. das sind die roten Gurte, das sind dann die höchsten Großmeister.
Und wie weit bist du auf dem Weg vorgedrungen?
Bis zum 4. Dan, also 4. Meistergrad, kurz gesagt, bis zum Großmeister ist noch eine Stufe dazwischen.
Okay, und das in einer Zeit von mittlerweile?
Ich habe anfangs sehr schnell meine Gürtel gemacht. Also 94 habe ich angefangen, 96 meinen ersten Dan gehabt. Habe dann allerdings lange Zeit, weil wir Probleme hatten mit dem Verband, der Dachverband, der hat sich damals ein bisschen abgespalten. Also wir haben uns von dem Dachverband abgespalten, weil da Dinge komisch gelaufen sind, haben dann andere Wege genommen. Und ich hatte aber immer auch den Ehrgeiz, wenn ich einen nächsten Gürtel bekomme, dann will ich geprüft werden von Großmeistern. Und ich will das nicht von vereinsintern verliehen bekommen, sondern ich möchte auf dem Weg auch richtig voranschreiten. Deswegen hat es 11 Jahre gedauert, bis ich dann den zweiten Dan gemacht habe. Und seitdem bin ich wieder ein bisschen regelmäßiger dran.
Das ist eine Sache, die ich so wahrnehme und die ich ganz interessant finde. Es gibt in sehr, sehr vielen Sportarten so eine gewisse Eigendynamik oder so Charakteristika, die da zumindest für den Außenstehenden auffallend sind. Also so eine Sache, die ich immer ganz verblüffend finde, ist, mit welcher Intensität und Freude Radsportler sich ihre Trikots genauso vollzimmern mit Werbeaufklebern, wie die Profis das machen. Die Profis haben tendenziell einen guten Grund, das zu tun. Ich glaube, wenn ich hobbymäßig rumfahre, macht es keinen Unterschied, ob da 500 solche Etiketten draufkleben oder nicht. Aber alle tun es und das tun jetzt eben halt andere Sportler nicht so. Und eine Sache, die mir auffällt, so in allem, was mit Kampf zu tun hat, wo es ja natürlich auch so ein bisschen um Kräfte messen und sonst was geht, so eine Tendenz zur Zerfaserung. Also wenn man sich beim Boxen anschaut, wie viele Weltverbände es und Weltmeister und so weiter es da streckenweise gab, ich glaube inzwischen ist es nicht mehr ganz so schlimm. Und das bemerke ich hier in diesen asiatischen Kampfkunstarten auch immer wieder, dass es eine Unzahl und Unmenge von verschiedenen Verbänden gibt und Stilrichtungen. Und wo ich mich dann immer frage, naja, wenn ich jetzt mit irgendwas anfange, wahrscheinlich liegt es ja am ehesten daran, dass ich da irgendwo jemanden ganz nett gefunden habe, der gesagt hat, komm doch mal mit. Und da, wo ich halt jetzt zufällig reingerutscht bin, da mache ich in der Regel dann auch weiter. Und dass jemand sich bewusst aussucht, ich wähle jetzt die Stilrichtung. Wie nennt sich hier die ihr betreibt?
Also der Dachbegriff ist ja Kung-Fu. Die Stilrichtung nennt sich Chan Shaolin Si. Und das sind drei Wörter, Chan Shaolin Si. Chan bezieht sich auf den Chan-Buddhismus oder besser bekannt als Zen-Buddhismus. Und Shaolin kennt man vom Shaolin-Kloster. Und ist das Si, das am Anfang, am Ende ist, das ist tatsächlich ein Wort für Kloster. Also Zen-Buddhismus, Shaolin-Kloster, könnte man das dann aufteilen. Ja. Und das ist einfach ein Begriff, der damals gewählt wurde dafür, tatsächlich. Das hat auch was mit der Geschichte zu tun, wie das eben hier in Deutschland sich etabliert hat. Du hast ja eben die Serie Kung-Fu schon mal erwähnt.
Ja.
Die hat sich noch ein paar Jahre gehalten als Trend. Also auch in meiner Kindheit war das noch ein Knaller. Es gab ja, was Kung-Fu angeht, drei große Dinge aus Hollywood eigentlich. Mhm. Nicht aus Hollywood, aber eben aus dem Fernsehen. Es war einmal Bruce Lee. Das haben alle geliebt. Damals, da war ich noch ein bisschen, das war vor meiner Geburt eigentlich.
Ja, es war zu meiner Zeit, da ebbte das schon ab, beziehungsweise da lebte er eben schon nicht mehr.
Und dann gab es eben diese Serie Kung Fu und noch einen bedeutenden Film mit Jet Li, Meister der Shaolin. Und das waren eben zwei Dinge, wo Europa dann plötzlich angefangen hat und gesagt hat, okay, wir wollen das lernen und so trainieren, wie wir das da sehen in dem Film.
Ja.
Und unser Stilgründer, der hatte einiges in der Richtung gelernt. Er hat nicht in China selbst, aber drumherum bei Meistern verschiedenster Kampfkünste gelernt. Und er konnte das bieten. Mhm. Und damit das erkennbar ist, hat er auch einen entsprechenden Namen verwendet.
Mhm. Okay. Also das heißt, an der Stelle schon jemand, der ziemlich bewusst die Entscheidung getroffen hat, diesen Weg hier möchte ich gehen.
Und der hat, ich sage es ganz ehrlich, er hat eine Nachfrage bedient.
Mhm.
Er konnte das bedienen, ja, also er hat die Fähigkeiten dazu gehabt, das zu bedienen, aber er hat eine Nachfrage bedient in dem Fall. Die Leute wollten Shaolin Kung Fu trainieren. Und er hat dann hier in Deutschland drei Shaolin-Gruppen eröffnet.
Ja. Und der Standort hier, weißt du da was zu dem Hintergrund, wie der entstanden ist? Denn wie gesagt, es ist hier ein bisschen versteckt, aber es ist sehenswert.
Der Standort an sich selber weiß ich nicht, warum genau hier. Das hat mit Sicherheit was damit zu tun. Man musste ja eine Halle finden, die groß genug ist. Es durfte wahrscheinlich auch nicht so viel kosten, weil gerade in den 80er Jahren, als das angefangen hat, ja nicht jeder 50 Euro für eine Kung-Fu-Schule ausgegeben hätte.
Hätte er auch gar nicht können, weil es noch gar keinen Euro gab.
Das stimmt, ja. 100 Mark, wenn man es umrechnet, ja. Ich glaube, das sind so Dinge, die dann auch mit da reingespielt haben. Das hier ist früher ein Bauernhof gewesen.
Mhm.
Wir sitzen hier gerade über dem Kartoffelkeller.
Ja.
Den gibt es so nicht mehr. Nebenan, wo wir reingegangen sind, ist der Kuhstall. Und wo wir uns eben kurz umgeguckt haben oben, das war der Heuboden. Das wurde dann umgebaut. Und das war, glaube ich, einfach etwas, was sich angeboten hat, weil es preislich in die richtige Richtung ging und eben auch von der Größe her die richtigen Möglichkeiten geboten hat.
Ja, und das kann ich jetzt bestätigen, ich habe es ja vorhin schon angedeutet, eben schon von draußen nimmt man wahr, dass das hier ein Ort ist, an dem zumindest mal die Tradition ernst genommen wird. Also das ist so einfach die Art und Weise, wie der Eingang gestaltet ist. Da merkt man schon, dass das mit Liebe gemacht ist. Und wenn man reinkommt, dann merkt man, du hattest drüber gesprochen, es ist ein Verein, es ist jetzt nichts Hochprofessionelles und man sieht das aber anders. Also wenn jetzt du gesagt hättest, das hier ist eben eine kommerziell oder professionell aufgezogene Schule, dann hätte ich das jetzt auch nicht anders erwartet. Also von daher Kompliment. Wie ist es, wir sprechen jetzt hier im November, das heißt im November 2020, im Moment findet hier mit Sicherheit kein Trainingsbetrieb statt. Wenn er denn wieder stattfindet, wie einfach oder kompliziert ist es, mal einen Blick reinzuwerfen?
Tatsächlich haben wir jetzt im Vorfeld, also in Neuwied ist ja seit einigen Wochen jetzt Alarmstufe Rot bezüglich Corona. Und mit der Alarmstufe Orange haben wir angefangen und Interessenten dann auch gesagt, wir nehmen momentan niemanden von außerhalb. Wir wollen die Gruppe homogen halten, wir wollen keine großen Wechsel haben. Und ich habe einigen Leuten, die vorbeikommen wollten, dann auch gesagt, bitte, bitte wartet ab, bis das Schärfste vorbei ist. Wenn wir mal wieder in die Alarmstufe Gelb kommen, dann empfangen wir auch wieder Gäste, vorher mit Sicherheit nicht.
Ja.
Aber vielleicht darf ich dir gerade noch was zu dem Eingangstor erzählen.
Ja, gerne.
Weil das hat eine tolle Geschichte. Unser Eingang war früher auf der anderen Seite. Wir hatten noch einen Teil, den wir heute nicht mehr gemietet haben, hier drüben. Und da war unser Eingang. Der sah früher sehr trist aus. Jetzt sind wir, ich weiß leider das Jahr nicht mehr, es könnte 96 oder 97 gewesen sein, sind wir eingeladen über unsere Kontakte zum Tigerentenclub. Kennt man hoffentlich heute auch noch, den gibt es ja glaube ich auch noch.
Ich glaube schon.
Wenn ich nicht irre, ZDF-Studio, das war in Stuttgart damals. Ne? Und die hatten natürlich Bühnenbauer, die sich mit sowas ja ihr ganzes Leben beschäftigt haben. Wir kamen dahin und die haben extra für unseren Auftritt da dieses Tor gebaut.
Okay.
Und dann war der Auftritt vorbei und dann haben wir ganz frech gefragt, was macht ihr mit dem Tor? Mhm. Und dann sagten die, ja, das kommt jetzt quasi auf die Müllhalde. Dann haben wir gesagt, das nehmen wir mit.
Ja.
Und dann, seitdem ist das Tor da und das herzliche Willkommensschild, was oben drüber noch hängt in diesem chinesischen Design,
ja,
das haben wir aus dem chinesischen Restaurant, aus Weißen Turm, das da die Eltern von einem ehemaligen Schüler hatten, die haben geschlossen und dann haben wir dieses Schild dann bekommen, zur Verfügung, ja, gestellt bekommen. Und so ist dieses Tor zusammen entstanden.
Ja. Aber hier ist ja auch noch eine ganze Menge mehr entstanden. Also wenn ich mir die Trainingsräume, das sind insgesamt drei, wenn ich das richtig beobachtet habe. Also
wir haben zwei große Hallen, genau, das, die sind etwa 100 Quadratmeter jeweils. Einmal die Halle mit den Matten, einmal die traditionelle Halle. Wir haben hier einen Zwischenraum, wo Aufwärmübungen passieren oder wenn mal zum Beispiel Anfänger da sind und die kriegen mal eine Einzelstunde. Am Anfang müssen die mal rangeführt werden, dann kriegen die jemanden zur Seite gestellt. Dafür ist dieser Raum hier nebenan da. Und oben haben wir eben diesen traditionellen Raum, für die Erwachsenen das meiste Training stattfindet. Die Kinder trainieren lieber unten mit den Matten und die Erwachsenen lieber oben in dem Traditionsraum.
Ja. Vielleicht nochmal für jeden, weil ich erkläre so ein klein wenig dazu, die Faszination, dass ich diese Begegnung hier gesucht habe, die kommt nicht ganz von ungefähr. Ich selbst bin vor einigen Jahren völlig unverhofft auch in eine Kampfkunstkarriere reingeraten. Ich war in einem größeren Sportverein aktiv, also das war noch nicht in der Zeit hier in Neuwied, und habe dort eine Sportart ausgeführt und dachte, Mensch, hier gibt es so viele verschiedene Sparten, die haben so ein breites Angebot, da kannst du dir doch auch einfach mal ein bisschen was angucken. Und das Erste, was ich mir dann mal angucken wollte, auch aus dem Hintergrund raus, wir haben drüber gesprochen, so von Kindheit an etwas fasziniert davon, aber ja, nie den persönlichen Draht gefunden, dann dachte ich, Mensch, geh doch mal zum Karate. Und jetzt muss ich tatsächlich selbst ein bisschen länger erzählen. Es war ein interessanter Abend. Es war ein interessantes Training. Es ist einfach etwas Spezielles, selbst wenn man jetzt da noch null Erfahrung hat und gar nicht so wirklich weiß, was auf einen zukommt. Aber allein die Situation, die jetzt momentan natürlich Corona-bedingt so gut wie gar nicht da ist, aber einfach jemandem dicht gegenüber zu stehen und irgendwie das Gefühl zu haben, ich will da jetzt irgendwie ran, selbst wenn es vielleicht am Anfang nur spielerisch ist und ich möchte versuchen, da eine Schulter zu berühren und der andere zieht die Schulter aber weg. Und wie geht das? Das ist, das hat man vielleicht, wenn man erwachsen ist, seit Kindertagen vergleichbare Dinge nicht mehr gemacht. Und da zu merken, wie der Austausch funktioniert, wie wir uns gegenseitig wahrnehmen und wie Kommunikation auch da drin steckt, das fand ich allein schon sehr faszinierend. Und dann kam noch was hinzu, was vielleicht schon ein ganz klein bisschen auch dazu geführt hat. Ich habe ja eben nach einer langen Zeit in Hamburg mich vor einem Jahr dafür entschieden, wieder zurück hier ins Rheinland zu kommen. Denn an diesem Abend war eine wirklich gute und zugewandte Trainerin dabei, wo ich schon die ganze Zeit dachte, Mensch, irgendwie klingt das so vertraut, wie die spricht. Und nachdem das Training zu Ende war, hat sie auch, wie man das hier im Rheinland so macht, kam sie dann auf mich zu und sagte, hör mal, Rainer, das hast du aber gut gemacht. Da kommst du bestimmt nächste Woche wieder. Also sie kommt von ein paar Kilometer weiter von hier. Und das war dann das Zweite, was mich dann da tatsächlich zu bewogen hat, die nächste Woche wiederzukommen und dann auch noch viele weitere Wochen dahin zu gehen. Und wäre jetzt nicht die Zeit, in der man nicht trainieren könnte, würde tatsächlich für mich auch als nächstes dann, würde ich jetzt auf die Dan-Prüfung hin trainieren, aber im Moment perspektivisch nicht möglich. So, jetzt habe ich viel von mir erzählt, jetzt wollte ich aber eigentlich dich bitten, so ein bisschen zu erzählen, was ist es denn, was diesen Weg, den ihr hier beschreitet, ausmacht. Was ist das, was die Leute hier alles lernen? Und weil mein Eindruck ist halt, das, was man da im Fernsehen sieht oder was einem sonst so gezeigt wird oder die Vorstellung, die man davon hat, die ist sehr, sehr weit von dem entfernt, was man dann tatsächlich mitbekommt, wenn man selbst aktiv wird. Und vielleicht kannst du aus deiner Warte das ein bisschen schildern, was erwartet Menschen, die sich auf so etwas einlassen?
Ja, vielleicht gar nicht mal so weit entfernt von dem. Es ist natürlich immer die Frage, woran orientiert man sich, wenn es um Hollywood geht, ja? Mhm. Ich war früher der totale Fan von zum Beispiel Jean-Claude Van Damme. Ich mochte die Karate Kid-Filme. Die Serie Kung Fu war ein ganz großes Highlight für mich. Und das hat mich tatsächlich auch so ein bisschen inspiriert und gesagt, so, diese Atmosphäre und diese Art und Weise, wie zusammen trainiert wird, die fand ich immer ganz toll. Und das, was mich weniger interessiert hat, war das, was man auch in den Filmen gesehen hat, so eine kalte Studio-Atmosphäre, was häufig in kommerziellen Schulen tatsächlich ist. Muss nicht sein, also ich will kommerzielle Schulen nicht schlecht reden, ist aber ein anderes Konzept. Für mich war es aber auch eine idealistische Sache. Ich wollte gerne Leute unterrichten, deswegen verdiene ich hiermit auch kein Geld. Also es ist nicht mein Job. Mein Job habe ich, da verdiene ich genug und das hier mache ich aus Leidenschaft. Was man hier lernt, ist ein Stil, der aus meiner Sicht relativ authentisch ist. Das ist einer der ersten Kung-Fu-Stile, die nach Neuwied natürlich, nach Rheinland-Pfalz und nach Deutschland gekommen sind. Es ist nicht ganz das, was man sich jetzt unter dem vorstellt, was man unter dem Namen Shaolin kennt. Mhm. Also Mönche mit Mönchskutte und Glatze, die findet man hier bei uns nicht, tatsächlich. Ich sage aber auch immer, das, was Shaolin ausmacht, ist eben eigentlich nicht der Stil Shaolin-Kung-Fu, sondern die Art und Weise, wie die trainieren. Zum Beispiel 8 Stunden am Tag, das können wir hier nicht bieten. Mhm. Wir trainieren 2x die Woche 2 Stunden mit den Erwachsenen, was vergleichsweise viel ist, wenn man jetzt mal an andere Schulen guckt. Und das, was man hier eben lernt, ist ein komplettes Kampfkunstsystem. Mhm. Das heißt, wir machen eine traditionelle Kampfkunst, wir machen das, was du als Kata kennst, also Formen, die man alleine trainieren kann. Wir machen Partnerübungen, manchmal weich, manchmal hart. Wir machen Abhärtungstraining, wir machen moderne Selbstverteidigung. Wir haben auch Elemente aus dem Kickboxen da drin. Das heißt, das ist eigentlich ein komplettes Kampfkunstsystem. Und ich sage immer, ich möchte die Leute dazu bringen, dass sie Meister werden. Also ich bilde Schwarzgurte aus oder darüber hinaus.
Ja.
Das, was ich nicht mache, ist Wettkampfgewinner trainieren.
Ja. War jetzt gemessen an dem, wo meine Frage hingezielt hat, das ist sicherlich auch schwierig, wenn man tief drin steckt. Aber kannst du es auch nochmal so erklären, dass jemand, der von der ganzen Sache überhaupt keine Ahnung hat, trotzdem eine Vorstellung bekommt, was man da so macht und vor allen Dingen, wie man da überhaupt reinfindet?
Also reinfinden ist eigentlich ganz einfach, herkommen. ruhig mal auf der Webseite von uns nachschauen. Da gibt es auch ein paar Demo-Videos, die sind natürlich zusammengeschnitten. Das sind schöne Elemente. Wir trainieren eine traditionelle Kampfkunst. Das heißt, wir haben sogenannte Katas. Das sind Bewegungsabläufe, die sind festgelegt. Und da kombiniert man eben verschiedene Tritteschläge, Blocktechniken etc. Und symbolisiert damit quasi so einen Schattenkampf, also gegen vorgestellte Gegner.
Ja.
Das setzen wir dann später in Partnerübungen um. Also da muss man auch mal mit dem Partner trainieren, in festgelegten Partnerübungen. Und dann wird man mit der Zeit auch immer freier. Das heißt, mit der Zeit lernt man selbstverständlich auch kämpfen. Und ich glaube, dass die meisten meiner Schüler sich sehr gut verteidigen können.
Ja.
Aber es ist eben, sage ich mal, keine Spezialisierung auf Streetfight oder Straßen-Selbstverteidigung, sondern es ist mit dabei.
Mhm.
Also wir haben diesen traditionellen Part, den man teilweise auch aus Filmen kennt oder aus der Serie Kung Fu kennt. Wir gehen aber dann auch in die Richtung, dass wir sagen, okay, Straßenkampftechniken, die müssen dabei sein, sonst wäre das System nicht komplett.
Mhm.
Und das ist eben ein historischer Teil. Wir haben heute viele Kampfkunstsysteme oder Kampfsportsysteme, die nicht mehr komplett sind.
Mhm.
Und zum Beispiel Karate, das nenne ich jetzt mal als Beispiel, da haben wir Schlag-, Block- und Tritttechniken. Da sind die großen Schwerpunkte drauf. Aber so Hebel, Würfe und sowas, das findet man dann schon wieder nicht so im Karate.
Ja? Wenig, ja.
Ja. Da wäre dann Judo zum Beispiel mit den Würfen deutlich stärker vertreten. Die haben sogar die Spezialisierung da drauf, Bodenkampftechnik etc. Deswegen sind das eher Kampfsportarten, wo eben Aspekte von der Kampfkunst, die mal komplett war, rausgenommen wurden, um sie getrennt spezialisiert zu trainieren.
Ja.
Kickboxen zum Beispiel kennt gar keine Wurftechniken.
Mhm.
Ja, die treten und schlagen und natürlich kommen da Blocks drin vor und machen das im sportlichen Wettkampf. Ist aber dann wiederum, wenn es um Haltetechniken geht, Bodenkampf oder Griffe, Hebel etc., Druckpunkttechniken, die halt einfach nur wehtun, die gibt es da eben nicht.
Ja.
Und deswegen sage ich, das, was wir machen, ist ein komplettes Kampfkunstsystem. Da fehlt die Spezialisierung auf das Einzelne. Wir sind dann eher Generalisten.
Ja. Was aber dann, wenn man jetzt tatsächlich mit irgendeiner Situation konfrontiert sein sollte, einem einen großen Werkzeugkasten in die Hand geben sollte, in den man dann reingreifen kann und sich der Situation angepasst verhalten kann.
Ganz genau, ein sehr großer Werkzeugkasten, der natürlich in komplett dann auch richtig gut zu beherrschen seine Zeit braucht. Aber ich weiß aus der Historie heraus, dass Teile unserer Kampfkunst, gerade der Selbstverteidigungsteil, der wurde früher in Spezialeinheiten unterrichtet in Deutschland, bei den Fallschirmjägern zum Beispiel, bei der GSG 9, hat unser Stilgründer unterrichtet. Und das sind straßenkampffähige Techniken. Ja. Mit dem Unterschied, dass wir das nicht nur trainieren. Und wenn jemand jetzt 4 Stunden die Woche nur Straßenkampftechniken trainiert, ist das natürlich was anderes, als wenn man ein komplettes System trainiert, wo dann diese Techniken mit dabei sind.
Mhm. Tja, hört sich sehr spannend an. Und wenn du das alles so schilderst, ja, umso trauriger, dass man all das momentan so gar nicht ausprobieren kann. Und ich kann, wie gesagt, aus meiner persönlichen Erfahrung raus nur jedem, sobald die Möglichkeiten wieder da sind, dazu raten, sich so etwas zumindest mal anzuschauen. Und in meinem Fall kann ich eben auch belegen, dass man nicht schon mit, bei euch geht es ab 8 Jahren los, gell, damit angefangen haben muss, um trotzdem da noch eine ganze Menge draus zu ziehen. Ganz im Gegenteil, das ist vielleicht etwas, was nicht so naheliegend ist, was man nicht im ersten Moment denken möchte. Man glaubt vielleicht, es gibt viele andere Dinge, wie man sich noch bewegen kann, auch wenn man nicht mehr ganz so jung ist. Ich habe den Eindruck, dass es wenige Sport, ich sage jetzt doch nochmal Sportarten gibt, die man so gut auch noch in höherem Alter starten kann und wo sich dann auch noch enorm viel draus ziehen lässt und wo man umgekehrt vielleicht gerade, also so eine Ansage, die ich häufig erlebt habe, ist halt, dass man sich zunächst mal komplett auspowern sollte und erst dann, wenn man eigentlich schon fast nicht mehr kann, dann wären die Bewegungen richtig gut, weil man eben alles Überflüssige weglässt. Und ich glaube, dazu neigt man auch ein bisschen, wenn man nicht mehr ganz so jung ist, dass man eben nicht so noch irgendeinen Schlenker da reinbaut, sondern dann, na komm, ich mache einfach das, was nötig ist. Und das ist häufig auch dann auch das Beste, was man tun kann.
Das ist ein interessanter Aspekt. Wir haben, jetzt komme ich mal auf was, was auch ein Vorurteil gegenüber Kampfkünsten ist, ist Verletzungsrisiko.
Ja.
Ja, was natürlich im sportlichen Wettkampf hat man das natürlich schon. Da wir diesen sportlichen Wettkampf machen, ist das Verletzungsrisiko bei uns deutlich geringer. Also die Verletzungen, die wir hier in den letzten 25 Jahren oder 26 Jahren, die ich jetzt hier bin, hatten, das ist so marginal, ist kaum der Rede wert. Und aber die am meisten Verletzungsgefährdeten sind nicht die Alten oder die Älteren, sondern die früher mal ordentlich trainiert haben, eine längere Pause gemacht haben und dann nach 5, 6, 7 Jahren glauben, sie könnten noch das Gleiche wie früher. Die verletzen sich in der Regel ganz, ganz schnell.
Ich habe hier diverse Dinge, also wir fachsimpeln hier vielleicht jetzt ein bisschen, aber nichtsdestotrotz. Karate ist ja in der Übersetzung, oder zumindest eine Form der Übersetzung ist ja mit asiatische Ausdrücke zu übersetzen, bleibt immer auf halbem Wege stecken, weil da häufig noch ganz viele Nebenbedeutungen mit drin sind. Aber zumindest eine Grundübersetzung ist ja die leere Hand, also die das heißt, man arbeitet da halt nicht mit irgendwelchen Waffen. Als wir hier durch die Räume gegangen sind, habe ich ja diverse Dinge hier schon gesehen. Vielleicht magst du da auch ein bisschen was zu erzählen, mit was man denn da so alles konfrontiert wird.
Tatsächlich gehört es bei uns so ich würde jetzt nicht sagen Alltag, aber wer ein bisschen länger dabei ist, sage ich mal mehr als ein Jahr, wird früher oder später mit dem Kurzstock trainieren. Wir haben Kurzstockformen, Kurzstockpartnerübungen und der Kurzstock ist eine ganz wichtige Waffe. So wichtig, dass manche Kampfkünste den sogar ganz an Anfang setzen, wie Anis, Eskrima, Kali. Bei uns kommt das mit der Zeit. Das hängt nicht mit dem Gürtel zusammen, sondern wann gerade diese Unterrichtsreihe praktisch startet. Machen wir vor allem auch gerne draußen, wenn man viel Platz hat. Kurzstock deswegen ganz wichtig, weil er die Basis ist für alle anderen Waffen. Mhm. Also einen Langstock braucht man eigentlich nicht anfangen, wenn man den Kurzstock noch nicht beherrscht. Das gleiche gilt für den Säbel. Das sind die Hauptwaffen, die wir machen, ist der Kurzstock und der Langstock. Aus dem Grund, weil ich da wiederum denke, ja, so ein Schwert hat man heutzutage nicht mehr so oft dabei. ja, mit dem Schwert trainieren macht Spaß, das ist richtig schön. Ist auch ein sehr, sehr gutes Fitnesstraining, mit dem Schwert zu trainieren. Aber jetzt für den Kampfaspekt in der Realität hat das dann wieder relativ wenig Nutzen, weil man hat es eben dadurch dabei. So ein Kurzstock ist leicht zu ersetzen. Mhm. Ja, zusammengerollte Zeitung, Glasflasche, Plastikflasche, was immer man gerade findet. Und deswegen ist da ganz klar auch der Schwerpunkt bei uns, das mit reinzunehmen, weil das auch Sinn macht.
Ja,
also wenn es jetzt darum geht, was machen wir? Also ich lehre Kurzstock, Langstock und teilweise Säbel. Chinesischer Showsäbel allerdings. Das ist überwiegend für den Fitness- und Spaßeffekt. Mhm. Und einige machen noch einen japanischen Langschwert mit dem Katana in Form. Das ist aber was mich nie so interessiert hat. Ich kann ein bisschen damit umgehen, aber es ist nicht meine Spezialität.
Wie ist es jetzt in der gegenwärtigen Situation? Denn also eine Sache, die ich halt sehr verblüffend fand und die heute meinen Blick auf die mediale Darstellung von solchen Sachen auch deutlich verändert hat, es gehört ja tatsächlich eine ganze Menge Kondition und Fitness dazu. Und eben jedes Mal, wenn ich heute in einem Film diese Kampfszenen sehe, wo über 5 Minuten hinweg man sich gegenseitig durch die Gegend wirft und auf den Boden und gegen Wände und wo auch immer und jeder steht sofort wieder auf und macht weiter. Und meine Erfahrung ist halt, wenn man so mal 1 Minute ohne jemals getroffen worden zu sein, sondern nur so ein bisschen umeinander hüpft, da ist selbst jemand, der topfit ist, der kommt da schon ganz schön außer Atem. Wie hält man sich fit in so einer Zeit, in der das reguläre Training nicht stattfinden kann?
Aber erstmal kann ich das vollkommen bestätigen. Früher war ich Turnierkämpfer, ich bin auf deutschen Meisterschaften viel gewesen, habe auch da meine Platzierungen immer gut gemacht. Fakt ist, wenn man das erste Mal auf der Matte steht und es kommt Adrenalin dabei, nach 1 Minute brennt der Körper. Ja, das kann man nicht anders beschreiben, es ist das Einzige, was ich als Beschreibung finde, der Körper brennt, das ist das Gefühl. Wenn man dann im dritten Kampf ist, dann ist das auch wirklich schon richtig eklig. Fitness braucht man bei uns, definitiv. Also braucht man nicht als Einstiegskriterium, sondern braucht man mit der Zeit, weil es wird immer anstrengender. Auch meine Schüler, die mein langjährigster Schüler ist seit, jetzt muss ich überlegen, 24, 25 Jahren bei mir, also schon relativ seit Anfang an. Und wenn ich ein richtiges, ordentliches Training durchziehe, dann japst der auch. Mhm. Ja? Es gibt also keine Grenze nach oben in dem Sinne. Unser Training ist teilweise schon hart. Wir wollen das aber auch so. Wir möchten nicht, ich sage jetzt mal so ein bisschen despektierlich, so eine Altherrengruppe sein, die nur noch ein bisschen Bewegung macht. Sondern wir wollen tatsächlich diesen Fitnessaspekt auch mit drin haben. Das ist das, was ich meine mit, wir machen eine komplette Kampfkunst. Darauf muss man sich einstellen. Und innerhalb dieser Zeit jetzt natürlich, also hier in der Halle dürfen wir eigentlich nicht trainieren. Die ist offiziell geschlossen. Und natürlich kann man sich aber auch mit anderem Fitnesstraining fit halten für die Zeit. Eine ganz tolle Möglichkeit ist, Gott sei Dank haben wir heute für solche Situationen YouTube. Mhm. Da gibt es fantastische Workouts in verschiedensten Arten und Weisen, die jetzt nicht unbedingt was mit Kampfsport zu tun haben müssen. Aber die sind halt für die Fitness schon richtig gut. Aber ansonsten ist es auch so, wenn wir mal einen Monat schließen, innerhalb von 2 Wochen sind die Leute wieder drin. Weil die auch einfach vom Grund her schon fit sind und so schnell baut sich das nicht ab.
Ja. Wir haben jetzt die meiste Zeit, und es ist schon, wie ich erwartet hatte, ist sie schnell vergangen. Wir haben jetzt wenig Bezug zu Neuwied hergestellt. Es ist ja der Neuwied-Podcast. Eine Sache, die ich mir im Vorfeld so überlegt habe, die mir auch auf- und eingefallen ist, ihr betreibt das hier ja eben als Verein. Und mein Eindruck ist, dass ja auch das Vereinswesen so ein bisschen auf dem Rückzug ist. Also das, was früher sehr lebendig war, wo es sehr viele Vereine gegeben hat, wo das manchmal auch ein bisschen anstrengend vielleicht gewesen ist. Heute gibt es sehr viele kommerzielle Angebote, aber in vielen Bereichen ist es schwierig, so im klassischen Vereinsleben noch Dinge am Leben zu erhalten. Wie ist da deine Sichtweise jetzt hier intern auf euren Verein bezogen, aber vielleicht auch ein bisschen über den Tellerrand rausgeguckt? Mhm. Scheint mir das nur so oder kannst du das bestätigen?
Es kommt drauf an, glaube ich. Manchmal ist es auch trendabhängig. Mhm. Also wir merken zum Beispiel große Schwankungen in den Mitgliederzahlen, wenn mal wieder ein Kung-Fu-Film im Kino ist. Wir haben einen Wahnsinnsanstieg gehabt damals, als Kung Fu Panda in die Kinos kam. Das bedeutet tatsächlich für den Mitgliederansturm sehr, sehr viel.
Ja.
Wir haben bei den Kindergruppen, also bei der Kindergruppe, die wir haben, heute mehr Wechsel als früher.
Ja.
Also wenn früher die Kinder 2, 3, 4, 5 Jahre da geblieben sind, bis sie dann mal irgendwann in die Erwachsenengruppe gegangen sind. Kinder, die so lange bleiben, dass die aus der Kindergruppe in die Erwachsenengruppe wechseln, ist selten geworden.
Mhm.
Erwachsene wiederum, die bleiben uns wesentlich länger treu, als das früher der Fall war. Ich habe viele Schüler, die mehr als 5 Jahre schon dabei sind und auch nicht den Anschein haben, dass sie bald aufhören werden. Da haben wir eine relativ große Treue.
Ja.
Hat auch was mit Freundschaften zu tun, die man hier schließt natürlich.
Ja.
Aber ansonsten, was uns das Leben tatsächlich ein bisschen schwer macht, ist, dass kommerzielle Schulen sehr intensiv werben.
Mhm.
Wir haben einige Schulen hier in Neuwied, die sind, was Werbung angeht, sehr, sehr aktiv. Das können wir so in der Form nicht leisten.
Ja.
Und das macht uns natürlich, was Mitgliederzahlen angeht, das Leben ein bisschen schwerer. Auf der anderen Seite, ich sag mal, so ein paar Mitglieder mehr könnten wir brauchen. Mhm. Wir haben allerdings keine Existenzängste oder sowas. Das ist auf lange Zeit gesichert. Auf der anderen Seite schätze ich aber auch die Kleingruppen.
Mhm.
Ich möchte intensiv trainieren. Ich möchte die Leute sehr individuell betreuen. Und ich möchte nicht jetzt in der Gruppe stehen, dann danach in der Gruppe, dann danach in der Gruppe oder vielleicht mal eine Gruppe mit 40 Leuten da stehen haben, weil dann kann ich es nicht mehr.
Ja.
Das kann kein Trainer 40 Leute individuell betreuen. Ich habe in der Regel hier in der Erwachsenengruppe um die 10 Leute stehen.
Mhm.
Die kann ich sehr gut betreuen. Und wenn es mal mehr wäre oder wenn mal Anfänger ein spezielles Training brauchen, habe ich meine Meisterschüler, die sich darum kümmern.
Mhm.
Das funktioniert sehr gut. Also ich bin sehr stolz darauf, dass wir hier ein qualitativ sehr, sehr hochwertiges Training liefern können. Das hat auch, glaube ich zumindest, den Grund, dass ich eben Kampfkunstlehrer bin und nicht Unternehmer.
Ja. Und jetzt noch die Frage so über den Tellerrand. Beobachtest du das auch so ein bisschen? Wie schaut es sonst mit Vereinsleben jetzt gar nicht mal auf Kampfkunst, Kampfsport bezogen, sondern so allgemein aus? Nimmst du da irgendwelche Trends und Entwicklungen wahr?
Also insgesamt würde ich sagen, ist es schon weniger. Wobei ich glaube, am meisten Probleme haben da die Vereine, die sich mit Brauchtum beschäftigen.
Mhm.
So Pfingstreiter, Karnevalsvereine etc. Ich glaube, da sieht es am ehesten nach Rückgängen aus. Bei Kampfkunst, Kampfsport, glaube ich, läuft das noch relativ stabil. Vorausgesetzt, es ist ein vernünftiges Training da. Ich glaube, auch Fußballvereine haben jetzt nicht unbedingt so das Problem, dass das da jetzt wahnsinnig weniger wird. Insgesamt gesehen würde ich aber sagen, Vereine, die Mitgliedschaft in Vereinen, das ist ein bisschen zurückgegangen im Vergleich zu vor 20 Jahren.
Mhm.
Was schade ist, weil da engagieren sich die Leute natürlich auch richtig und die gucken eben nicht nur aufs Geld.
Ja, und es bringt ja eben doch auch nochmal eine andere Form von Verantwortlichkeiten. Also eben derjenige, der als Trainer, als Lehrer da aktiv ist, wird das nur tun können, wenn er zu 100% hinter dem steht, was er da tut. Und es bedarf ja einfach auch viel mehr Mithilfe durch alle, damit so ein Verein dann auch lebt und funktioniert.
Ja, kann man sagen, gerade wenn man sich das hier anschaut, wir haben eine relativ große Immobilie. Es ist zwar gemietet, aber es ist ja sonst außer uns niemand hier.
Ja.
Die muss natürlich irgendwo auch gepflegt werden. Wir haben keine Putzfrau, weil wir eben die entsprechenden Beiträge auch nicht erheben. Wir versuchen das eben so günstig wie möglich zu machen. Es ist heute leider nicht mehr ganz so günstig, wie es vor 20, 30 Jahren mal war, ist auch klar. Das hat auch mit Mitgliederzahlen zu tun. Also wir müssen den Beitrag ein bisschen höher machen als damals. Und wenn hier mal was kaputt ist, dann bauen wir das wieder auf. Ja, wir haben auch mal, da ist mal ein Stückchen Decke runtergekommen, dann haben wir das wieder aufgebaut. Wir hatten mal einen Wasserschaden, dann haben wir das wieder aufgebaut. Wir haben mal die Kabinen, die wir übernommen haben, damals von dem Vorbesitzer, die waren relativ vergammelt. Und dann haben wir das abgerissen und neu gebaut. Und das ist natürlich die Arbeit, die man mit uns Mitgliedern hier, wir treffen uns dann und machen das.
Ja.
Das heißt, die ganze Verantwortung, dass der Laden hier läuft, der ist nicht in meiner Hand alleine. Natürlich trage ich den größten Teil der Verantwortung. Nicht nur, weil ich am längsten hier bin, sondern auch, weil ich erster Vorsitzender bin des Vereins. und dementsprechend die ganzen Ladenmanager. Aber wenn sowas ansteht, dann ist natürlich hier Teamwork gefragt. Mhm. Dann kann ich nicht den Bautrupp anholen und sagen, hier Klempner und Dachdecker und alle, die kommen jetzt mal hier hin und bauen den Laden wieder auf, weil dafür ist dann vielleicht auch die Kasse nicht groß genug.
Ja, hört sich schön an, weil ich denke, das sind Dinge, die auch verbinden, so wie eben diese Art von Sport, Kunst eine ganz andere Verbindung schafft. Denn ja, ich habe es vorhin schon mal angedeutet, also das, was im Training miteinander, aber bei diesen Dingen eben je nachdem auch gegeneinander passiert, das sind halt ganz spezielle Formen des Austauschs und die, ja, die lassen sich, glaube ich, nicht erklären, die muss man erlebt haben. Du hast, glaube ich, hoffe ich, schon die ein oder andere Episode von Jedern Verscht angehört, von daher bist du möglicherweise vorbereitet, denn niemand kommt vorbei ohne die Frage, was denn der persönliche Lieblingsort in Neuwied ist?
Mein persönlicher Lieblingsort in Neuwied. Also vielleicht kann das hier nicht jeder nachvollziehen, aber es ist, obwohl es da viel Potenzial nach oben gibt, tatsächlich die Innenstadt. Ich mag es gerne, durch die Innenstadt zu schlendern oder durch den Schlosspark am Rhein entlang. Und da würde ich schon sagen, das ist so mein Lieblingsort in Neuwied.
Ja. Ja. Ja, also ich war gerade heute, wir sprechen an einem Freitag, ich war heute Mittag auf dem Markt und doch, also ich finde eben auch, es ist so ein bisschen, geht es halt hin und her. Einiges wirkt halt doch ein bisschen traurig. Andererseits kann man ja auch da sagen, mein Gott, es sind ja nicht nur die Geschäfte, von denen es halt nicht mehr so viele gibt. Das ist ja nicht alles, was das ausmacht, sondern es bleibt auch dann noch das Zentrum, wenn dort nicht hunderte von Läden sind, sondern es ist der Mittelpunkt und irgendwie wird es gelingen, den weiterhin mit Leben zu füllen. Und einige tun das ja auch ganz schön. Und ja, wir hoffen halt einfach drauf, dass das gesellschaftliche Leben dann in absehbarer Zeit auch wieder intensiviert stattfinden kann.
Das wäre auf jeden Fall auch schön, aber was den Einzelhandel angeht, ist natürlich auch so, vielleicht, also ich hoffe, dass da mit der Zeit auch so ein Stückchen weit ein Umdenken kommt. Die Innenstadt wird immer leerer, das sieht man auch woanders. Was ich glaube, was man da so ein bisschen verpasst hat auch, ist, dass man eben was anderes bietet, etwas bietet, was man im Onlinehandel nicht erleben kann. Und das ist eben tatsächlich, und das, was ich mir momentan sehr große Sorgen drum mache, wenn die Gastronomie aufgrund der Schließungen, die jetzt da sind, eben auch noch zurückgeht, dann unterscheidet die Innenstadt fast gar nichts mehr vom Online-Einkauf. Mhm. Und das wäre natürlich extrem schade, weil ich glaube, dass die große Chance, warum eine Innenstadt überleben kann, ist, dass das Einkaufen zum Erlebnis wird. Und da gehört ein Gesamtbild zusammen, was man eben im Online-Handel nicht machen kann. Ich kann bei Amazon kein Eis essen.
Absolut. Tja, ich habe mich über diese Antwort sehr gefreut, muss ich sagen, weil es ist ja gerade auch mit der Schilderung des Hintergrunds dazu so, es ist ja so ein bisschen ambivalentes Verhältnis, aber irgendwie überwiegt die Zuversicht und du hast möglicherweise auch gesehen, die Pläne, die jetzt veröffentlicht wurden, was die Deichkrone anbelangt, da sieht man ja schon, dass auch das ein oder andere passiert. Hoffen wir mal, dass es passiert.
Da müssen alle neu wieder ganz, ganz kräftig die Daumen drücken. Es geht ja um einen Fördertopf, der da angesprochen wird, der da abgerufen wird. Und da ist ein Bewerbungsverfahren im Gange. Und ich glaube, das, was da auf dem Plan steht, was der Architekt da auch kreiert hat, ist ein Wahnsinnsgewinn für Neuwied. Wenn das funktioniert, ist das einfach ein Wahnsinnsgewinn. Und die Deichkrone ist ein Aushängeschild. Das ist das Erste, was vom Rhein aus sieht. Ja, ich zittere innerlich in Aufregung und Spannung und Hoffnung, dass das möglich sein wird, was da geplant ist.
Noch ganz kurz, das Gute am Podcast oder etwas für mich das Gute ist, dass ich an so viele tolle Orte kenne und so viele nette Leute kennenlerne und die komplett ausfragen kann. Aber was zusätzlich noch gut ist, ist natürlich, dass es halt nicht nur einmal kommt, sondern dass es jederzeit anhören kann. Wie findet man euch in Zeiten, wenn die Türen dann wieder aufgehen?
Am besten den Namen merken, aber es ist tatsächlich wenn man Kung Fu und Neuwied sucht bei Google, da findet man natürlich 8 Schulen. Es sind nicht mehr 8, mittlerweile gibt es einige ja nicht mehr. Aber mit Kung Fu und Neuwied, wenn man sich dann noch den Namen merkt, Bai Yin Long, oder meinen Namen merkt, der steht ja vielleicht im Titel von dem Podcast
mit
damit
Sicherheit,
drin.
Ja.
Damit dürfte man, also Kung Fu und Dennis Moore, damit findet man uns garantiert im Internet.
Ja. Dann bleibt mir nur zu wünschen, dass bald hier wieder trainiert werden kann. Wenn es sogar tatsächlich mal wieder an dem Punkt ist, wo auch Gäste willkommen sind, dann hoffe ich, dass ich dann auch mal hier zu Gast sein darf. Ich bedanke mich im Voraus schon an Peter Dümmler, der angekündigt hat, dass er auch diese Aufnahme hier, wir mussten zu Anfang tatsächlich den Raum wechseln, dort wo wir eigentlich sprechen wollten, hat uns jemand mit einem Rasenmäher vertrieben, der draußen vor der Tür gebrummt hat. Peter wird mit Sicherheit auch diese Aufnahme wieder wunderbar gestalten und ich kann nur jedem empfehlen, wer in Neuwied irgendwas Professionelles mit Sound zu tun hat, wer Musik oder Sprachaufnahmen oder Mischungen machen lassen möchte, der wendet sich an Merlin Sound, ebenfalls in Heddesdorf, sowie das Kung-Fu-Studio Bai Yin Long, habe ich es mir richtig gemerkt?
Genau, die Kung-Fu-Schule Bai Yin Long Neuwied.
Und wir haben es vorhin exerziert, wie wird das Training beendet?
Genauso wie es angefangen hat.
Oh Gott.
Der Meister.
Ich hab's aber vergessen. Also ich, als Meister könnte ich jetzt, Shaolin kann ich mir merken, aber was muss ich antworten?
Dazu.
Okay, dann probieren wir es jetzt nochmal. Ich sag jetzt schon mal tschö, Sölte Clausens Rainer, aber anschließend noch.
Vielen Dank fürs Zuhören. Shaolin.
Dazu.
Sehr gut.
Wir kennen keine Erde. Bei uns ist keiner der Letzte, bei uns gibt keiner der Erste. Ob der Schönste oder der Fetzte, bei uns ist jeder der Erste.